Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Heute mit Katrin Hondl und es geht in die Banlieue von Paris nach Noisy-le-Grand. Dort baute der katalanische Architekt Ricardo Bofill Anfang der 80er Jahre die Räume des Abraxas. Drei monumentale Wohnblöcke in Form eines Palastes, eines Triumphbogens und eines Theaters. Ein Massenwohnungsbau, der statt Vorstadt Tristesse ein Versailles fürs Volk bieten sollte. Eine postmoderne Wohnutopie. Aber was ist 35 Jahre später daraus geworden?
Ja, wir sitzen im RER A unterwegs Richtung Disneyland, werden aber auf halber Strecke anhalten. Unser Ziel sind nämlich Les Espaces d'Abraxas, die Räume des Abraxas. Und neben mir sitzt Anne Kockekorn, Architekturhistorikerin, die diese Räume wirklich sehr, sehr gut kennt. Sie hat nämlich ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Und jetzt gleich auf diesem Weg werden wir unser Ziel das erste Mal sehen können.
Ja, dann wird so am Horizont so ein merkwürdiges Gebilde, so ein Stein oder es ist ein Bunker, man weiß es nicht, man sieht es auch nur kurz am Horizont aufscheinen. Diese graue Silhouette, die sich da auf dem Mont d'Est über den Rest der Pariser Banlieue erhebt.
Ja, ein wirklich monumentales Gebäude und wenn man es so aus der Ferne sieht, fragt man sich wirklich, was ist das eigentlich? Mhm. Ne? Ist das ein Schloss oder ein
gigantischer Wasserspeicher könnte es auch sein. Die haben ja auch manchmal so eine Form, die sich nach oben weitet. Also das ist das Merkwürdigste daran, dass es sich in der Mitte etwas abtreibt und dann wie ein X in den oberen Etagen wieder auseinander geht. Und deswegen hat es so eine Form, die man überhaupt nicht von Wohngebäuden kennt und die man vielleicht eher sogar von Festungsbauten aus dem Mittelalter gewohnt ist, aber überhaupt nicht mit dem Wohnungsbau des 20. Jahrhunderts in Beziehung bringt.
Wir sind jetzt aus dem RER-Bahnhof ausgestiegen, stehen jetzt draußen, allerdings überdacht mit einer relativ eigenartigen Betonkonstruktion. Treppen führen nach oben mit gelben Treppengeländern, eine Rolltreppe. Man weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wo man gerade ist. Und dank Anne Kockekorn wissen wir jetzt, dass hier links dieser endlos scheinende Tunnel tatsächlich zu unserem Ziel führt.
Naja, also er führt nicht ganz zu unserem Ziel. Dieser Tunnel führt in das Untergeschoss eines Parkhauses. Und im Parkhaus muss man dann wissen, dass man so schräg diagonal durch das Parkhaus durch muss, um dann eine Feuertreppe zu finden, die dann über eine Etage zum Vorplatz unseres Ziels führt.
Wollen wir mal lang gehen?
Ja, wir gehen da mal lang. Also beim ersten Mal fand ich das unheimlich. Da konnte ich mich dran erinnern. Da dachte ich so, oh Gott, wo wir jetzt hier stehen, fällt es mir wieder ein. Als ich zum ersten Mal diesen Gang gefunden habe, da hatte ich wirklich Angst, als ich hier durchgegangen bin. Ja. Aber das ging einfach mit der Zeit so weg, weil das für mich so normal wurde, hier durchzugehen, dass dieses Gefühl von Angst, ja, dass ich mich erst wieder dran so nach Erinnerungsschichten erinnern muss, um das zu wissen, dass man bei diesem 60 cm Steg hier auch unangenehme Gefühle haben kann, wenn man da.
Ja, die ist ganz schmal jetzt, diese Feuertreppe. Und man sieht eigentlich noch gar nicht so richtig, wo wir jetzt hier wieder rauskommen. Man sieht wieder nur Beton über uns und so eine dicke Säule vor uns.
Und dann steht das große Monster vor uns.
Das große Monster, Palacio, vollständiger Name, Les Espaces d'Abraxas, die Räume des Abraxas. Eine leicht rötliche Fassade. Beton mit völlig wahnwitzigen Schmuckelementen. Mit Fenstern, die so an Barockarchitektur erinnern. Sprossenfenster. Und dann diese dicken, antikisierenden Säulen.
Ja, diese Betonfertigteile greifen Elemente der klassischen Architektur auf. Des klassizistischen Stadtpalastes, des Renaissance- und Barockpalastes. Also die eine Verfremdung ist natürlich, dass diese Säulen auch
unterbrochen sind, dass sie dann in den Obergeschossen weitergehen. Oder zum Beispiel, dass hier in diesen kolossalen Säulen, dass da die Fahrstühle untergebracht sind. Von hier unten spürt man diese merkwürdige Monumentalität von diesen unterbrochenen Säulen und von dieser unglaublichen Größe, von den 18 Geschossen, knappe 100 Metern Breite, die sich hier so vor einem aufbaut und die so ohne Abstand direkt vor einem so emporschießt. Wie, es gibt eine Szene in dem Film Brazil von Terry Gilliam, der hier gedreht wurde, wo im Albtraum des Protagonisten so Beton Hochhäuser aus dem Boden schießen in Sekundenschnelle, und das hat fast etwas davon, wenn man aus diesem Parkhaus-Labyrinth hier rauskommt und auf einmal dieses Monster vor sich sieht. Wir stehen hier in einer ganz monumentalen Symmetrieachse. Vor uns ist der erste Bauteil des Palacios, dahinter kommt der zweite Bauteil des Ensembles, der heißt Arc, also Triumphbogen, und dahinter kommt das Theater. Und das ist eine perspektivische Mise en Abyme, also eine gestaffelte Zentralperspektive, also die wirklich so wie eine urbane Prachtstraße mal gedacht war und die auch in Bezug zu dem ebenfalls symmetrischen Parkhaus gedacht war. Und an der Stelle war tatsächlich mal geplant, ein Übergang zum Parkhaus. Es sollten hier auch sogar Rolltreppen angebracht werden, die diese Beziehung zwischen den beiden Baukörpern harmonisch gestaltet. Und da ist in der Planungsphase das Geld und vielleicht auch das Interesse ausgegangen, um das je zu vollenden. Und diese Kreuzung zwischen einem planerischen Willen, der hier ein städtebauliches Ensemble, was eine gewisse Logik hat, die sich dann kreuzt mit Momenten, wo Geld ausgegangen ist, wo Willen ausgegangen ist, wo unterschiedliche öffentliche Instanzen unterschiedliche Interessen verfolgen, das spürt man hier an diesem Ort ganz deutlich, auch wenn man das nicht weiß, weil das so absurd ist, dass so unterschiedliche ästhetische Formen so ganz unvermittelt aufeinander prallen.
Naja, und dazu kommt, dass hier jetzt draußen die Mülltonnen rumstehen, auch so ein bisschen verloren. Und naja, zu Mülltonnen gehören auch Tauben, die sind hier auch jede Menge unterwegs.
Ob die Tauben wegen den Mülltonnen da sind, weiß ich nicht. Sicher ist, dass die Tauben zu dem Gebäude fest mit dazugehören. Wir sehen das hier oben, wir sehen einen Balkon, an dem ganz viele Tauben herumflattern, und dieser Taubenhaufen, der ist auf einem Balkon, der direkt neben einem dieser fast Vor- und Rücksprünge der unterbrochenen Säulen ist. Und für diese Rücksprünge waren mal Bepflanzungen vorgesehen, dafür ist auch das Geld ausgegangen. Und statt den Zypressen, die da wachsen sollten, haben sich dann Tauben angesiedelt, ungefähr so nach 10 Jahren. Und es fehlte auch das Geld, um diese Tauben wirklich bekämpfen zu können. Das sind auch so unerreichbare Orte in der Fassade. Ja, zwischen Tauben und Zypressen schwankt dann so das Ambiente, ob es eben ein Ort des sozialen Abstiegs oder ein Palast des gehobenen Wohnens ist.
Jetzt stehen wir hier in der Mitte. Das ist jetzt wirklich... wow, sehr beeindruckend. Also im Rücken ist jetzt dieser Palacio, durch den wir hier reingegangen sind. Und vor uns dieser Triumphbogen, zu dem man durch noch einen kleinen Triumphbogen gelangt. Ja, der Arc ist das kleinste der Gebäude. Hier sind nur so ungefähr 20, 25 Wohnungen.
Genau, ja.
Also abgesehen davon, dass dieses ganze Ensemble verrückt ist, aber in der Mitte einen Triumphbogen zu bauen, das ist doch irre. Was war da für eine Idee dahinter, in so einem Massenwohnungsbau einen Triumphbogen zu bauen?
Theater und das Spektakel des Urbanen in die Peripherie zu tragen und dieser Peripherie denen Theaterdekor anzubieten, von dem man glaubte, dass ein Impuls geben würde, um sich dort wohler zu fühlen oder lebendiger vor allen Dingen, glaube ich.
Und wie war das jetzt bei Ihnen? Also Sie haben ja jetzt nun hier auch gewohnt.
Ich habe erst im Palacio-Teil gewohnt und dann im Theatre-Teil. Und dieser Theatre-Teil, das ist wirklich wie so ein Leben in einer Stadtkulisse, die auf diesen Amphitheater-ähnlichen Vorplatz blickt.
Und als ich dort gewohnt habe, habe ich sehr bald eben festgestellt, dass dieser Vorplatz, von dem ich vorher immer dachte, weil ich ihn auch so nie gesehen habe, dass ihn niemand benutzt. Also wir sehen jetzt auch niemanden dort, es ist auch viel zu kalt dafür. Aber den ganzen Sommer über wurde dort erstens jeden Tag Fußball gespielt. Also ich konnte immer beobachten jeden Tag, dass dort Jugendliche sind, die da Spaß haben. Und das Zweite ist, dass es rund alle zwei Wochen dort Videos gedreht wurden, also viele Rapper-Videos. Ja, das war dann immer wieder toll, jedes Mal, wenn man sieht oder wenn ich gesehen habe, dass dort jetzt das nächste Videodreh stattfindet, dann rauszugehen und zu fragen, ja, warum seid ihr hier? Und das wurde dann immer so eine Festsituation.
Ich würde ja gerne mal zusammen eins kurz angucken. Das ist allerdings älter, von Stéphanie de Monaco. Die hat hier ja auch, das war in den 80er Jahren. Und mein Eindruck ist ja auch, also ich meine, ich finde diese Architektur, klar, sie hat historische Bezüge, antikisierende Bezüge, Barockarchitektur und was nicht alles durchscheint durch diese Betonfassaden. Aber es ist eben auch wirklich so ein Monument der 80er Jahre auch. So eine Art versteinertes Schulterpolster der 80er-Jahre-Mode, dachte ich irgendwie, wenn man hier vor allem Stéphanie von Monaco sieht, wie sie auf diesem Platz, über den wir gerade gesprochen haben, dieser theatralische Amphitheaterplatz, da läuft sie. Wie viel 80er-Jahre steckt da drin in diesem Bau?
Das, was daran 80er Jahre ist, ist der Blick daraus, ein Schulterpolster zu machen. Und das passt wunderbar. Also das ist, glaube ich, genau das, was mit diesem Gebäude bezweckt ist. So eine unglaubliche Vielfalt an Verbindungsmöglichkeiten damit zu assoziieren. Und was ganz sicher ist, ist, dass die Vermarktung des Gebäudes wieder eine eigenständige Realität bildet, die wir heute mit den 80er Jahren fest assoziieren. Und insofern ist dieses steingewordene Schulterpolster eigentlich genau das, wie man es beschreiben kann. Aber das ist eine von ganz vielen imaginären Realitäten, mit denen man dieses Gebäude belegen kann. Und das ist, glaube ich, seine eigentliche Qualität.
Sind wir im Palacio, Bâtiment 3, Gebäude 3 und nehmen den Aufzug in die 14. Etage. Und das ist ja schon kurios hier, ne? 18 Etagen, aber es gibt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Etagen, die mit dem Aufzug angefahren werden. Nämlich die 2., die 5., die 8., die 11., die 14. und die 17.
Ja, das ist das Erschließungsprinzip von diesem Gebäude, dass immer 3 Etagen zu einem Fahrstuhlerschließungspunkt zusammenfasst. Und dann steigt man aus dem Fahrstuhl aus und betritt dann dieses Laubengang-Labyrinth, so habe ich es dann genannt. Also diese Balkone, Galerien und Erschließungswege und Treppen.
Ja, da sind wir jetzt auf der 14.
Diese Erschließungswege und Treppen, die dann immer zu den einzelnen Wohnungen hinführen und von denen man auch in diese Hallen, in diese labyrinthische Hallenarchitektur hinein und herunterblicken kann. Man steht eben zwischen einer Flughafenlandschaft auf der einen Seite, dann blickt man auf der anderen Seite in diese fantastische neohistoristische monumentale Stadtkulisse von Riccardo Bofill und darüber hinweg bietet sich in der Ferne des Panoramas des Pariser Beckens. Und man kann hier bestimmt 20, 30 Kilometer weit blicken an dieser Stelle und blickt aber gleichzeitig auch eben hinunter in einen steilen, engen Innenhof, der hier 30 Meter nach unten geht und einfach eine sehr enge Schlucht ist. Und das war auch der Ort, an dem der Heizungsingenieur Tuttle alias Robert De Niro sich in Brasil in einer ganz großartigen Szene ins Unendliche hinabseilt. Hier endet dieser Blick irgendwann mal, aber
es ist immer noch ganz schön weit runter.
Es ist immer noch sehr beeindruckend.
Und man guckt halt in dieses eigenartige, ja, in jeder Ecke des Palacio sind diese kleinen Tempel,
Konstrukte oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, das ist ein Renaissance-Tempietto mit Betonfertigteilen.
Wahnsinn. Okay, jetzt besuchen wir Maite Chambaud, die hier eine Wohnung besitzt, die allerdings leer steht. Apartment Nummer 314J, was bedeutet drittes Gebäude, 14. Etage, Buchstabe J.
Wohnung Nummer J.
Wohnung Nummer J, genau. Hier ist Wohnung Nummer Q, das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, nochmal hoch. Ne? Ist es auf dieser Seite hier?
Ja, es könnte hier sein. Es könnte sogar die hier sein.
Hier ist es.
Ich habe die Fenster aufgemacht. Das Wetter ist zwar schlecht, aber man sieht da drüben am Horizont den Turm Montparnasse und rechts davon den Eiffelturm. Besonders abends ist das schön, wenn Paris erleuchtet ist. Die Wohnung hat 2 Etagen. Unten sind die Schlafzimmer. Sie können gerne runtergehen.
Und wann sind Sie hier eingezogen?
1983.
Als ich hörte, dass Ricardo Bofill in Noisy-le-Grand baut, ich war damals Lehrerin am Gymnasium hier, sagte ich sofort zu meinem Mann, das müssen wir sehen. Und es hat uns gleich gefallen. Wir haben sofort zugeschlagen, wie bei den meisten Leuten, die hier gekauft haben. War es Liebe auf den ersten Blick. Und wir sind dann bis 1995 geblieben. Ab Anfang der 90er veränderte sich viel. Mein Mann ertrug die heruntergekommene Atmosphäre nicht mehr. Die Zigarettenkippen im Aufzug. Es gibt Ratten, Einkaufswägen, die in den Fluren herumstehen. Naja, die Verwahrlosung kam so nach und nach. Wie überall, wenn öffentliche Räume vernachlässigt werden, wird das mit der Zeit immer schlimmer.
Meinen Sie, dieser Niedergang hatte auch etwas mit der Architektur zu tun?
Das glaube ich nicht. Die Leute, die diese Architektur nicht mögen, behaupten ja immer, die verwinkelten Gänge seien schuld. Und naja, der Polizei ist dieses Labyrinth ein Graus. Für die Kriminellen, die hier wohnen und dealen, sind die schmalen Gänge ideale Fluchtwege. Die Polizei hat hier keine Chance. Es gibt keine Sicherheit. Aber ich habe auch mal einen Mieter gefragt, einen Architekturstudenten. Der sagte knallhart, im Palacio ist nicht die Architektur das Problem, sondern die Menschen.
Zwei Tage später bin ich zurück im Palacio, im Aufzug des Palacio, auf dem Weg in die 11. Etage. Dort hat mich Marilyn Gilbert eingeladen, Mieterin einer Sozialwohnung hier im Gebäude. 2/3 der Wohnungen sind Sozialwohnungen im Palacio, in den Räumen des Abraxas. Und sie will mir erzählen, ja, wie es so ist, hier zu leben. Ich bin gespannt.
Der Plan ist etwas verwirrend. Ich muss jetzt das Apartment Nummer 311M finden. Ich glaube, es geht nach rechts und dann eine kleine Treppe runter, wenn ich das richtig verstehe. Nein, eine Treppe nach oben geht es hier, nach 311M. Es ist wirklich ein Labyrinth, dieser Palacio. Und hier sind wir schon. Ah, c'est joli chez vous.
Hübsch ist es hier bei Marilyn. Das Wohnzimmer hat rosa Wände.
Direkt gegenüber am Horizont sieht man Disneyland Paris. Bei schönem Wetter sieht man den Turm des Dornröschenschlosses. Und jeden Abend um 23 Uhr gibt es ein Feuerwerk. Ich schaue mir das aber nicht immer an.
J'ai rêvé Paris, mais c'est cher Paris.
Mein Traum war ja Paris, aber das ist teuer. Ich habe über 30 Jahre in Paris gearbeitet. Und seit 34 Jahren wohne ich jetzt in dieser Wohnung. Ich kam damals direkt von meiner Heimatinsel, von Martinique. So ein Wohnhaus hatte ich noch nie gesehen. Das war gigantisch. Ich war sehr stolz. Alle meine Freundinnen kamen, um den Palacio zu sehen. Voilà, ich wohne in einem Schloss, sagte ich ihnen. Das war mein Schloss. Ich fand das so romantisch. Aber jetzt, wenn ich die Treppe raufkomme, mache ich schnell die Tür hinter mir zu und das war's. Die Treppen sind sehr schmutzig, die Leute schmeißen überall ihren Müll hin, es gibt Ratten.
Sie wohnen im 11. Stock und nehmen statt des Aufzugs die Treppen? Warum?
Ich bin schon ein paar Mal im Aufzug stecken geblieben. Als ich endlich wieder draußen war, musste ich brechen. Ich fühlte mich krank. Im Aufzug hatte ich die ganze Zeit geschrien. 2 Stunden, von 21 bis 23 Uhr steckte ich da fest. Danach bekam ich schon Angst, wenn ich nur in die Nähe des Aufzugs kam. Und ich habe ihn nie mehr genommen. Keine Ahnung, ob die Aufzüge schlecht gewartet werden. Am Anfang funktionierte alles sehr gut. Es gab sogar Spiegel. Aber die haben sie kaputt gemacht. Die Wände wurden beschmiert. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Wenn ich die Leute vor dem Aufzug sehe, nehme ich schnell die Treppe und gehe in meine Wohnung.
Und Ihre Wohnung haben Sie rosa gestrichen.
Eigentlich mag ich ja lieber Tapeten, aber ich hatte hier so viele Wasserschäden. Da oben sehen Sie noch die Spuren vom letzten. Also habe ich die Tapeten runtergekratzt, das war eklig. Und habe alles rosa gestrichen. Habe ich selber bezahlt, die Sozialwohnungsgesellschaft hat sich geweigert. 24 Euro hat mich das gekostet. Also wenn ich diese Wohnung mitnehmen und woanders hingehen könnte, das wäre was. Aber alles hat ein Ende. Ich muss hier weggehen und vielleicht für andere Leute Platz machen.
Nach dem Besuch bei Marilyn stehe ich jetzt wieder vor dem Palacio. Inzwischen ist es dunkel. Es ist gegen 18 Uhr und jetzt sehe ich tatsächlich die Ratten, von denen immer wieder die Rede war. Viele, viele Ratten an der Betonfassade des Palacio.
C'est fou, hein? Il y a tellement de vues possibles. On a l'impression qu'on n'a jamais fini en fait de découvrir ce lieu.
Verrückt, oder? Es gibt hier so viele verschiedene Ansichten. Man hat den Eindruck, dass man diesen Ort immer wieder neu entdeckt. Ich finde das wunderbar. Ich war hier schon so oft und jedes Mal habe ich den Eindruck, etwas anderes zu entdecken. Ich bekomme nicht genug davon. Das hat so eine Kraft, mich überwältigt das.
Les Espaces d'Abraxas, die Räume des Abraxas, sind ein Ort, der vor allem Fotografen magisch anzuziehen scheint. Neben mir steht jetzt einer dieser Fotografen, Laurent Cronenthal. Seine Fotos haben Sie vielleicht sogar schon gesehen, sind viel im Netz verbreitet gewesen. Er hat viele Fotos gemacht in der Pariser Banlieue von diesem Grands Ensemble, diesem Massenwohnungsbau und eben speziell auch hier in den Espaces d'Abraxas. Souvenir d'un futur, Erinnerung an eine Zukunft, so haben Sie, Laurent Cronenthal, dieses Projekt genannt.
C'est le souvenir d'un futur qu'on a imaginé à travers cette architecture des grands ensembles.
Es geht um die Erinnerung an eine Zukunft, die man sich damals mit den Massenwohnungsbauten erdachte. Diese Architektur ist so interessant, weil sie irgendwie aus der Zeit gefallen scheint. In meinen Fotografien zeige ich ältere Menschen, die in diesen weitverzweigten, überdimensionalen Anlagen leben. Es geht mir darum zu fragen, welchen Platz die Alten in unserer Gesellschaft haben. Und es geht um den Platz dieser Wohnanlagen, die leider oft einen schlechten Ruf haben. Pour s'interroger sur la place de ces quartiers qui sont souvent méconnus et stigmatisés dans l'opinion publique.
So, jetzt sind wir hier wieder auf der Place des Fédérés und wir treffen jetzt gleich Teddy Borès. Teddy Borès, kennen Sie Anne Kockelkorn schon von damals, von der Feldforschung? Teddy Borès ist der Hausmeister hier, ja?
Bonjour.
Teddy Borès führt uns in seine Wohnung im Erdgeschoss des eleganten halbrunden Gebäudes gegenüber dem monströsen Palacio. Hier im Theatre ist er der Hausmeister.
Teddy Borès, gardien du théâtre.
Leben Sie gerne hier, frage ich ihn.
Ja, auf jeden Fall. Mir gefällt allein schon, wie die Gebäude hier zusammenstehen. Für die Kinder ist das wie ein kleines Dorf. Sie können überall hin, aber alle wissen, wo sie gerade sind. Ich mag auch, dass das eine Art Enklave ist. Das macht es familiär, wie in einem Dorf eben. Ich mag das. Ich
finde, das macht viel mehr Village. Donc, c'est moi, c'est ce qui me plaît.
Ça fait combien de temps?
12.
Sie leben seit 12 Jahren hier, seit 2005. Das war ein schwieriges Jahr in der Banlieue, oder?
Ja, schon. Ich hing da ein bisschen mit drin. Es war eben wie in den meisten sogenannten Cités, ein bisschen kompliziert. Es wurde geklaut und solche Sachen. 2005 war auch das Jahr, in dem es überall in der Banlieue Unruhen gab. Aber das hat sich alles nach und nach geändert. Vor allem haben wir jetzt eine neue Bürgermeisterin. Der frühere Bürgermeister mochte das Viertel hier nicht. Er streute Gerüchte, dass das hier eine No-Go-Zone wäre, dass man hier sein Leben riskiert und so. Also der Bürgermeisterwechsel war schon eine große Hilfe. Aber auch die Bewohner haben gemerkt, dass sie selbst was ändern können und nicht auf die Politik warten müssen. Als hier der Kinofilm Hunger Games gedreht wurde, da haben die Frauen ein großes Essen organisiert, um dem Team zu danken. Das war super. Die Filmleute hatten Jugendliche aus dem Viertel engagiert als Aufpasser. Morgens um 7. Das waren Jugendliche, für die der Morgen normalerweise erst um 14 Uhr anfängt, aber sie waren trotzdem da. Diese kleinen Ereignisse haben dazu geführt, dass sich die Dinge ein bisschen ändern jetzt. Ich denke auch, dass sich der Blick der Leute auf das Viertel verbessert hat seit dem Hype um den Hunger Games Film. Jetzt kommen sogar Leute aus Noisy-le-Grand, die hier noch nie waren. Zum Beispiel an Halloween war hier richtig was los. Ich kann Ihnen Fotos zeigen, da waren hier bestimmt 600. Der Amphitheaterplatz war schwarz vor lauter Menschen, überall. Es gab ein Riesenspektakel mit Hexen, Feuerschluckern, all sowas. Das war wirklich großartig.
Dank Teddy Borès sitzen wir jetzt hier im Warmen in einer rot gestrichenen Wohnung, seiner Dienstwohnung. Anne Kockelkorn, Architektin und Architekturhistorikerin. Um ja jetzt nochmal in Ruhe über diesen Gebäudekomplex Abraxas zu sprechen und vielleicht erstmal nochmal über diesen eigenartigen Namen. Ich habe irgendwo ein Zitat gefunden bei Hermann Hesse, Demian, Coming-of-Age-Geschichte. Da heißt es, unser Gott heißt Abraxas und er ist Gott und ist Satan. Er hat die lichte und die dunkle Welt in sich. Der Vogel kämpft sich aus dem Ei, das Ei ist die Welt, wer geboren werden will, muss eine Welt zerstören. Der Vogel fliegt zu Gott, der Gott heißt Abraxas. Also Abraxas ist der Name einer ganz eigenartigen, mysteriösen Göttergestalt, die irgendwie göttlich und satanisch zugleich ist. Wie kam Ricardo Bofill eigentlich dazu, diesen Massenwohnungsbau eben nach dieser mythisch-magischen literarischen Gestalt zu nennen?
Das kommt von einem ganz bedeutenden Dichter, José Agustín Goytisolo, der in der Gründungsphase des Taller bis Ende der 70er Jahre im Büro mitgearbeitet hat.
Das Taller ist das Büro von Bofill.
Ja, Taller de Arquitectura. Das Büro wurde in den 60er Jahren in Spanien gegründet und war in dieser Zeit eine wirklich einmalige Ausnahme, dieses Bestreben mit Schriftstellern, Theatermenschen, Schauspielern und Dichtern zusammenzuarbeiten und durch deren Verständnis und durch deren Blick auf die Stadt eine Alternative zum Massenwohnungsbau der Nachkriegszeit zu entwickeln, ist einzigartig. Es ist eben das andere, das Fremde, das Nicht-Rationale und auch das Beängstigende und die fremdartigen Seiten im Inneren des Menschen, die diese Künstlergruppe, kann man sagen, interessiert hat.
Das erinnert fast an den Surrealismus, könnte man sagen, Abraxas. Die Räume des Abraxas hier sind in gewisser oder in irgendeiner Weise auch ein surrealistisches Projekt?
Ja und nein. Das beherzte Ja geht auf ein Vorgängerprojekt von diesem realisierten Projekt zurück, das heißt das Haus des Abraxas, und dieses Projekt war darauf angelegt, eine Art Freizeitenklave für gesellschaftliche Eliten zu sein. Und da sollte die Architektur der Gemeinschaftsräume durch ihre Großartigkeit, durch ihre Monumentalität den Betrachter und den Bewohner in eine Art mentalen Ausnahmezustand versetzen. Als eine Art der Selbstsublimation, die dazu dienen sollte, wie eine Art Erkenntnisprozess auszulösen über die Art der Normierung, der man sozusagen in einer rationalistischen Fortschrittswelt unterworfen ist, um diese Mechanismen zu erkennen. Also das war wirklich wie so ein radikales Gegenprogramm geplant.
Also ein radikal utopisches Projekt auch. Und Ricardo Bofill, der hat ja in Interviews, die er so zur Entstehungszeit dieser Gebäude hier gegeben hat, auch immer wieder davon gesprochen. Er hat mal gesagt, seine Idee sei es, dass die Leute hier leben sollten oder könnten wie die Utopisten zur Zeit der Renaissance, also im 16. Jahrhundert. Wie viel Utopie steckt in dieser Architektur von Les Espaces d'Abraxas und was ist das für eine Utopie? Ist die mehr ästhetisch oder eben auch sozial oder ist das gar nicht zu trennen?
Bei diesem Projekt würde ich nicht mehr sagen, dass es hier um eine Utopie ging. Es hat viel mehr damit zu tun, ein realisierbares Immobilienprojekt zu bauen, das zu Beginn der 80er Jahre den Großwohnungsbau als monumentale Großform für unterschiedlichste gesellschaftliche Schichten akzeptabel macht. Und das in dieser Fassade, die man als eine hochherrschaftliche Fassade, aber auch gleichzeitig als eine absurde und surrealistische Fassade bezeichnen kann, sich sowohl ein einfacher Arbeiter, ein Angestellter, aber auch ein Künstler oder ein sehr gut verdienter Ingenieur damit identifizieren kann und sagen kann, hier möchte ich gerne wohnen. Das ist eigentlich eher eine pragmatische Utopie von sozialer Durchmischung.
Ja, es ist ja eine Architektur, die man immer so als postmodern bezeichnet und ja, eine Architektur, die alles Mögliche zitiert. Welche Vorbilder hatte er hier für diese Architektur?
Das ist sehr eklektisch. Da gibt es den Parc Güell von Gaudi. Das waren diese Betonausbuchtungen in den Gesimsen vom Theater, wo die Bäume untergebracht werden. Das soll sozusagen eine Assoziation an den Parc Güell in Barcelona sein. Es gibt das Theater in Epidauros, aber es gibt auch die Stacks von Donald Judd. Also das ist die Referenz für das Bossenwerk des Palacios. Also es bringt den amerikanischen Minimalismus über den Jugendstil, barcelonesischen Jugendstil bis zur Antike. Also es ist so eklektisch, dass man fast gar nicht von einem Stil sprechen kann. Es geht darum, durch das Brechen von Referenzen der Architekturgeschichte und ihr eklektisches Zusammenwürfeln eine Aura und eine Atmosphäre zu entwickeln, in der sich unterschiedlichste Projektionen wiederfinden können. Und es ist eigentlich fast so ein Latoursches Rassemblement, was hier angedacht war. Und insofern, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto weniger konnte ich mich auch mit diesen stereotypen Vorstellungen von der Postmoderne auch wiederfinden.
Hat Ricardo Bofill hier ja im Auftrag gearbeitet, im Auftrag der Franzosen, des französischen Staates, der Wohnungsbaugesellschaft, für diese Ville Nouvelle, diese Neustadt. Und so große architektonische Gesten waren ja damals in Frankreich wirklich extrem angesagt. Was war da eigentlich das politische Projekt dahinter?
Also Frankreich ist tatsächlich bekannt für solche extravaganten, monumentalen Großwohnsiedlungen. Und es gibt zwei Etappen dieser Geschichte. Die erste Geschichte ist die Phase der unmittelbaren Nachkriegszeit, der Trente Glorieuse, wo Frankreich ein ganz großes staatliches Programm lanciert hatte, der Grands Ensembles. Und das war mit einer unglaublich kritischen und aufmerksamen Begleitung der Stadtsoziologie und auch der Architekten, die von Anfang an eigentlich gesehen haben, dass die Erwartungen an diesen Wiederaufbau, auch gerade dort, wo er von dem Stadtzentrum entfernt war, nicht funktioniert hat. Und ab 65 werden die französischen Neustadtplanungen lanciert, dass jetzt alles anders wird als bei den Grands Ensembles, wobei sie in vieler Hinsicht gar nicht so anders waren. Aber das Wichtige war, dass jetzt der Fokus nicht mehr auf den Wohnungsbau gelegt wurde, sondern auf die urbanen Einrichtungen, Schulen, Läden, auch Universitäten und als zweites eben auch dieses Imaginäre, die Lebendigkeit. Und da steckt wirklich ein Anliegen dahinter, eine Alternative zur heftig kritisierten Monotonie des französischen Großwohnungsbaus zu entwickeln.
Neben diesen urbanistischen und auch ästhetischen Ambitionen. Gab es ja damals dann auch in den 70ern eine Wohnungspolitik, richtig, die drauf aus war, mehr Menschen zu Eigentümern ihrer Wohnungen zu machen. Also man konnte da, glaube ich, quasi ohne Eigenkapital Kredite bekommen. Wir haben ja jetzt Leute getroffen, auch aus der ersten Zeit. Welche Rolle hat diese gezielte Wohnungspolitik des französischen Staats hier gespielt?
Der französische Staat hatte in den 70er Jahren eine sehr ambivalente Rolle. Das, was ich eben erzählt habe, dieser Versuch der alternativen Stadt- und Wohnungspolitik seitens der Stadtplaner und Architekten, geht schon Anfang der 70er Jahre an der Realität der Finanzpolitik des französischen Staates vorbei. Und ein großer Einschnitt ist die Reform von 1977, die Sie eben angesprochen haben, die man als eine neoliberale Reform der Wohnungspolitik bezeichnen kann. Und um eine lange Geschichte auf einen prägnanten Satz zu bringen, kann man sagen, der Wandel, der 77 passiert ist, der Wandel vom Recht auf Wohnraum zur Pflicht, am Wohnungsmarkt teilzunehmen. Und durch diese individuelle Bezuschussung, dem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, die Wohnform anzunehmen, die für ihn passt. Und das führt ziemlich schnell zu einer verstärkt, auf jeden Fall, die sich bereits abzeichnende städtebauliche Segregation. Und es wertet den Großwohnungsbau der Nachkriegszeit und fast noch stärker seine Alternativen als Ort der sozialräumlichen Segregation ab. Also es kommt in den 70er Jahren zu einer ganz starken Umwertung des medialen Blicks auf diese Ensembles, für den sie nie angedacht waren. Also die Grands Ensembles waren für eine Mittelklasse, waren für einen breiten Teil der Gesellschaft gedacht.
Aber die hat sich doch hier angesprochen gefühlt am Anfang, als die Räume des Abraxas neu waren. Die haben doch viele Leute gekauft.
Genau. Ja, also es hat auch als ein solches erstmal funktioniert. Das Wichtige ist, dass diese Eigentumskredite ursprünglich dafür angedacht waren, soziale Durchmischung zu fördern, dass sie aber in andere ökonomische Bedingungen gerieten, als für die sie angelegt waren. Das heißt, es passierte eigentlich en miniature so etwas wie eine Subprime-Schuldenkrise, die 2008 die globale Rezession ausgelöst hat. Das passierte en miniature im französischen Wohnungsbau der 80er Jahre.
Also die Leute konnten ihre Kredite nicht mehr bedienen oder die Nebenkosten nicht mehr zahlen, die Zinsen sind gestiegen oder ist das passiert?
Ja, genau, das sind die Folgen davon. Und diese Schuldenkrise der 80er Jahre ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und das traf nicht nur die Kreditnehmer, sondern es traf auch die Wohnungsbaugesellschaften. Und es traf eben auch die Wohnungsbaugesellschaft des Palacio, die ein Jahr nach der Fertigstellung des Gebäudes in Konkurs ging. Das heißt, der Anspruch des ganz außergewöhnlichen Wohnungsbaus, der auch einen außergewöhnlich teuren Unterhalt braucht, konnte nie realisiert werden, also von Anfang an nicht. Und es gab auch von Anfang an, abgesehen von Planungsfehlern wie zu kleinen Müllräumen, gab es einfach von Anfang an gravierende Probleme im Unterhalt.
Also war insofern dieser Niedergang, den ja einige hier beschrieben haben, in gewisser Weise finanz- und wohnungspolitisch programmiert? Hätte denn, was meinen Sie, dieser Abstieg, dieser Prestigeverlust, den es ja hier gab, hätte der in irgendeiner Weise gestoppt werden können?
Es hat tatsächlich allein 10 Jahre gedauert, bis die Wohnungsbaugesellschaft, die den Palacio realisiert hat, bis die aufgelöst wurde und von einer anderen Wohnungsbaugesellschaft aufgekauft wurde. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich fast ein politischer Idealismus direkt aus der Wohnungsbaugesellschaft, der hier wirklich ein großartiges Projekt realisieren wollte und der damals gedacht hat, dass der Glaube an dieses Projekt stark genug sein würde, um es zu tragen und der überhaupt nicht diese Schuldenkrise, die sich innerhalb von kürzester Zeit entwickelt hat, einfach schlichtweg nicht absehen konnte. Und ich weiß auch nicht, welcher Immobilienberater ihm dabei hätte helfen können, zu sagen, dass das, was du machst, das rentiert sich nicht, das lohnt sich nicht.
Wenn man jetzt vielleicht noch mal Ricardo Bofill zitiert, er hat mal gesagt, das ist, glaube ich, nicht so lange her, postmoderne Architektur sei für ihn tot, weil die ein kommerzielles Modeprodukt geworden wäre. Gilt das auch für Abraxas? Ist Abraxas ein kommerzielles Modeprodukt gewesen? Oder ist es womöglich noch? War es das mal? War es sowas?
Aus meiner Sicht hat dieses Projekt eine ganz große Affinität zu Mode. Und Ricardo Bofill hat auch, er war mit, zum Beispiel mit Yves Saint Laurent sehr gut befreundet, hat sich dafür sicher auch immer sehr interessiert. Und Es gab ja ein regelrechtes, damals in den 80ern ein regelrechtes Defilé von Modezeitschriften, die hier gedreht haben. Und ich denke, das hat sehr viel mit einer Qualität von Architektur zu tun, Subjektivitäten zu formen und zu prägen. Und das ist etwas, was Mode leisten kann. Also Mode bedeckt unseren Körper und Architektur kann diese Prägung der Wunschbilder dessen, was man sein will oder wie man sich konstruiert, mitprägen. Und das ist etwas, was dieses Gebäude fast in einer übersteigerten Art und Weise auf den Punkt bringt, bis zum absoluten Befremden oder bis zu einer ganz freudigen Identifikation damit.
Es scheint ja jetzt wirklich gerade mit den Hunger Games, die hier gedreht wurden, also als letzter großer internationaler Film, scheint dieser Ort ja wirklich zu so einer Art Popkultur-Ikone auch geworden zu sein, ne?
Gleichzeitig Pop-Ikone und Hochkultur sein zu wollen, ist natürlich ein sehr postmoderner Anspruch. Und da zu sagen, das sei tot, finde ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist eine temporäre Positionierung von Ricardo Bofill, die dieses Projekt eigentlich nicht zutrifft. Er hat das so geplant, aber es geht ja die ganze Zeit weiter und es entwickelt sich darin ja auch weiter.
Ja, und auf jeden Fall scheint es ja gerade jetzt ein neues Interesse an dieser Architektur, an diesem Ort speziell zu geben. Die neue Bürgermeisterin von Noisy-le-Grand möchte hier den schönsten Ort der Stadt entstehen lassen. Auch generell scheint es ja so ein neues Interesse an dieser postmodernen Architektur der 80er Jahre zu geben. Meinen Sie, da kommt vielleicht sogar tatsächlich jetzt sowas wie ein Revival dieser Architektur, also so ähnlich, wie es ja auch eine Weile gedauert hat, bis man die Architektur der Nachkriegsmoderne zu schätzen wusste oder schön finden konnte, Brutalismus und so weiter. Kann es sein, dass jetzt hier diese Art von Architektur wiederkommt?
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Der Blick auf dieses Ensemble scheint sich zu ändern. Ich würde es diesem Ort auch wirklich wünschen, dass das passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Lycée International, was nebenan gebaut ist, dass das eine sehr starke Änderung in dem gesamten städtebaulichen Gefüge gibt auf das Ensemble.
Also dieser Zukunftstraum oder diese Zukunftsvision Abraxas hat auch 30 Jahre danach immer noch Zukunft.
Ich weiß nicht, ob es ein Zukunftstraum damals war. Ich denke, es war damals eher ein Versuch, auf gegenwärtige Bedingungen zu reagieren und dieses starke und befremdliche und fantastische Imaginär, was auch etwas sehr Gewalttätiges hat. Und dass das wie ein Produkt auch vom Architekten zum damaligen Zeitpunkt so lanciert wurde, das ist das Besondere. Und das bedeutet aber eine Entkopplung von dem realen Ort zu den Vorstellungswelten, die um ihn herum kreisen, die wie eine eigene Realität bilden. Und also es gibt das Imaginär und es gibt auf der anderen Seite die Schuld, also die Schuldenkrise, die es belastet. Und das ist eigentlich die Entkopplung, die dem Gebäude von Anfang an mit auf den Weg gegeben wurde. Und das ist vielleicht auch eher eine Art von Zukünftigkeit, mit dem wir uns als Architekten und Städtebauer auseinandersetzen müssen.
Oder es ist, um jetzt in diesen imaginären Welten zu bleiben, es ist eben das, was Abraxas bedeutet, nämlich Gutes und Schlechtes, Göttliches und Satanisches.
Ja, also kann man es tatsächlich sehen. Und also für mich ist es eher in dieser Richtung mit diesem Gebäude zu denken.
Und das war Mikrokosmos Abraxas, ein architektonischer Ausflug in die Pariser Banlieue von Katrin Hondl und mit der Architekturhistorikerin Anne Kockelkorn. Redaktion Marietta Schwarz, Ton und Technik Katrin Fidora und Hendrik Manok. Produktion Deutschlandfunk 2017.